Durch die Gnade, die mir Gott gegeben hat, bin ich frei von Sünd und Schuld. Ein Zeugnis eines Kindes Gottes, durch die Gnade, die Gott ihm gegeben hat, ist er frei geworden und ist ein Kind Gottes. Jesus gab mir neues, ewiges Leben, machte mich zu Gottes Kind. Ein wunderbarer Zustand. Ich bin ein Gottes Kind. Ich bin eigentlich ein Sohn oder Tochter des allmächtigen Herrn und Heilenden, des Auferstandenen, der lebt. Ich bin nicht ein Kind oder eines Gottes, den es nicht gibt. Es ist so, dass es in der Welt viele Götter gibt. Es gab es immer schon und wahrscheinlich wird es geben und bleiben so. Aber einer ist lebendig, einer lebt und einer ist nur auferstanden. Wer sie auch waren, die großen Menschen, auf die Menschen bauen heute, sie sind alle gestorben und keiner ist zum Leben zurückgekommen. Aber einer ist auferstanden und lebt und dem dürfen wir dienen, eine Gnade Gottes. Wir wollen heute noch ein Wort betrachten. Ich lese uns praktisch den gleichen Gedanken, wie Bruder Otto uns gelesen hat, aber aus Matthäus 28. Matthäus 28, ich lese uns einen Abschnitt, es ist ein größerer Abschnitt vom Anfang bis Vers 15. Matthäus 28 von 1 bis 4, 15. Als aber der Sabbat um war, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sie, es geschah ein starkes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Aber der Engel antwortete den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und großer Freude und rannten, um es seinen Jüngern zu berichten. Und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, sie, da begegnete ihnen Jesus und sagte: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und berichtet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, sie, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat, gaben den Kriegsknechten Geld genug und sagten, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, dann wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen worden waren. Und diese Aussage wurde bei den Juden bis zu heutigem Tag verbreitet. Die Zeiten nach Ostern haben mich immer wieder beschäftigt mit diesem Geschehen. Auch wie Jesus gekreuzigt worden ist, wie Jesus gelitten hat, aber auch mit dem, was nachdem passiert ist, wie Jesus auferstanden ist und der ganze Vorgang, was um das herum gegangen ist, wie es geschehen ist, was da geredet, gesprochen, gesucht worden ist. Es beschäftigte mich immer wieder und mir lag es so vom Herzen, heute Morgen noch einmal über diesen Gedanken zu sprechen, obwohl Ostern vorbei ist. Aber wisst ihr, ich habe so das Empfinden, dass wir vielleicht zu wenig über dieses besondere Geschehen sprechen. Wir sprechen in der Weihnachtszeit über die Geburt Jesu und dann eigentlich länger nicht. Und dann kommt Ostern, dann haben wir die Leidenszeit und Auferstehung. Und dann kommt Pfingsten und dann irgendwie gerät das irgendwie auf der hinteren Plan. Ja? Aber mir lag das, dass wir doch noch einmal über das sprechen möchten und dass es uns nicht zu viel sein möge. Apostel Paulus sagte zu den Philippern, dass ich immer euch dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. Es macht euch um desto gewisser. Er will so sagen, dass ich immer euch das Gleiche schreibe oder rede oder sage, tut mich jetzt nicht enttäuschen oder macht mir keine Sorge, aber euch macht es euch noch viel gewisser, dass das wirklich so auch ist. Wenn Apostel Paulus immer das Gleiche sagt, das muss es doch auch so sein. Und er sagt so, und es soll auch uns so gehen, dass wir, wenn wir heute wieder über die Auferstehung Jesu sprechen würden, soll uns noch gewisser machen, dass Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Mir geht es so manchmal über die, wenn ich die Evangelien lese, wo eigentlich direkt beschrieben ist der Jesu Lebenslauf, wie er geboren, wie er gewandelt hat, bis zum Ende, bis er aufgefahren ist. Und ich habe immer das Verlangen, dass den Charakter Jesu, dass wir das besser lernen mögen. Also mir geht es persönlich mir so. Der Charakter, seine Motive, was bewegte ihn manchmal, wenn er sprach, wenn er Wunder tat, warum er das getan hat, aus welchen Gründen, was hängt damit alles zusammen? Und das können wir nur lernen, wenn wir die vier Evangelien, die uns so deutlich beschrieben sind, mit kleinen vielleicht Abweichungen voneinander, aber der Sinn bleibt immer das Gleiche. Und damit sehen wir ja, dass es nicht einer diktiert hat und der andere geschrieben hat. Ja? Und es hilft uns in unserem Leben, Jesus zu erkennen, wie er gewesen ist, damit wir ihn als Beispiel in unserem Leben haben können. Nun zu dem verlesenen Wort. Wir wissen ja, dass Jesus wurde in das Grab gelegt. Und jetzt heißt es so, dass noch in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, es ist der Sonntag angebrochen und es ist noch nicht hell, es ist noch relativ dunkel, es dämmert noch der neue Tag und es heißt, dass kamen Maria Magdalena und in Markus berichtet uns, dass auch noch die Mutter Jakobus und Salome da waren. Das waren dann mehrere, ja, und sie kamen, um nach dem Grab zu sehen. Und als ich das Wort so betrachtete, war es mir so, dass sie haben gewartet, bis es endlich Tag wird. Wir wissen, wenn wir lesen in Kapitel vorher, es heißt über die Grablegung Jesu, das kam Josef aus Arimathea, er war ein reicher Mann, und er bittet um den Leichnam Jesu. Er weiß, er hängt am Kreuz. Aber Josef konnte auch nicht zur Ruhe gehen. Er konnte das nicht so lassen, dass Jesus, es heißt auch, der auch ein Jünger Jesu war, dass er kann das nicht lassen, dass Jesus jetzt, den er liebt, er ist sein Jünger und er bleibt hängen an dem Kreuz oder dass jemand anders ihn grob herabzehren wird. Wir können uns vorstellen, wie die Gekreuzigten dann vom Kreuz auch weggenommen wurden, nicht schonend, wie wir jetzt vielleicht umgehen würden. Und das konnte er nicht. Es konnte er nicht. Und wenn Jesus auch gestorben war, konnte er das nicht ihm antun lassen. Und er bittet bei Pilatus, dass er ihn herabnehmen soll, dürfte. Und in andere, ich weiß nicht, ob das in Markus steht oder in Lukas, dass Nikodemus auch gekommen war. Er hat auch die wohlriechende Öle, Spezereien mitgebracht. Er wollte auch den Leichnam noch wahrscheinlich reinigen und salben und das Grab zu legen. Und es heißt so, als Josef das getan hat, legte er in sein eigenes Grab. Es war damals so der Brauch, welche die Möglichkeit hatten, sie bauten für sich ein Grab schon vorher und es war bereit. Und es war ein neues Grab, war noch niemand gelegen ist. Es sagt uns, dass manchmal auch da ein Wechsel stattgefunden hat. Aber, und sie legten ihn, und das heißt, die Frauen, die schauten zu. Die Frauen, die dann kamen, die schauten, die saßen von nicht weit bei dem Grabe und schauten zu, wie Josef das getan hatte. Es war ihnen auch wohl, dass er das getan hatte. Und sie schauen, wie er einen großen Stein wälzt zum der Öffnung, dass niemand da reinkommen kann, damit das niemand nichts passieren würde, damit der Leichnam Jesu Christi bewahrt bleiben möge. Und sie sahen das und jetzt warten sie die Nacht durch. Wisst ihr, mir geht es auch manchmal, die Nacht ist oft mir sehr zu lange. Wenn man etwas vorhat am nächsten Tag, etwas Wichtiges, dann mir geht es so, ich habe dann keine Ruhe. Ich schaue dann mehrmals auf die Uhr, wenn es endlich mal dämmert, dass man aufstehen kann. Und ich denke, es ging auch so. Und sie kommen und schauen. Und es heißt, es war ein starkes Erdbeben. Nur Matthäus sagt uns und gibt es uns bekannt, dass ein starkes Erdbeben geschah. Es ist uns nicht geschrieben eigentlich, auf welche Art Jesus aus dem Grabe rauskam. Uns wird nur ein leeres Grab gezeigt. Aber es ist nicht geschrieben, wie kam Jesus raus. Dieser Moment ist uns nicht gezeigt. Aber es war die Kraft, die Macht Gottes, Jesus aus dem Toten zur Erweckung und aus dem Grab rausführen. Weil als der Engel den Stein weggetan hatte, war Jesus ja nicht mehr drin. War Jesus schon auferstanden, er war nicht drin. Und so kommen die Frauen und schauen das. Und sie wissen eigentlich, dass ein großer Stein vor dem Grab liegt. Und es wird uns auch berichtet, so, dass sie gehen und sie beschäftigen sich mit einem Gedanken. Außerdem, dass sie wissen, sie wollen gehen und die letzte Liebestat an ihrem Heilen zu machen, in Salben, sie beschäftigt noch einen Gedanken. Wer wälzt uns den Stein vom Grab weg? Wir haben das Einleitungslied gesungen. Sehr schöne Worte, wie die Frauen, die kleine Schar eigentlich, sie gehen zum Grab, aber sie fragen, wer wird es uns für uns machen? Wer wälzt den Stein weg? Und wisst ihr, kam es mir so auf dem Herzen, dass wie oft sehen wir ein Grab, ein Stein vor uns, ja? Sie gehen, sie wissen nicht, der Stein wird ja weggetan oder ist schon weg, aber es beschäftigt sie, ja? Weil sie können das nicht. Und so geht es mir persönlich auch oft so, oder ich denke uns allen, dass wir haben einen Stein vor uns, einen Berg vor uns und wir wissen nicht, wie er beseitigt werden soll. Wie kommen wir überhaupt durch? Wie können wir etwas machen können? Oder eine Riesensorge oder Leid, wie dieser Stein liegt vor uns. Und dieser Stein lag eigentlich, es war gut, dass er auch dort lag. Josef aus Arimathea hat das bewusst gemacht. Er hat zugemacht. Nichts soll antasten den Leib Christi, ja. Aber Geschwister, so legen manchmal auch die Menschen sich Steine in den Weg. Sie legen einen Stein zwischen ihnen und Christus. Und wisst ihr, der Stein kann manchmal so groß oder klein sein, aber er liegt zwischen. Er liegt zwischen mir und Christus. Und er ist da. Und er ist da und eigentlich ist der Stein dann eine große Hindernis zwischen mir und Christus. Es gibt keine enge Gemeinschaft entstehen, wenn ein Stein zwischen einem Menschen und Christus liegt. Es war für die Frauen eine Sorge, was verständlich war. Ein Mann, der vielleicht auch stark war, besonders stark war, hatte vielleicht besondere noch Mittel mit sich mitgebracht. Er wusste, es war sein Grab. Er wusste, welcher Stein. Er wusste, wie man ihn hinwälzt. Nicht tragen, ja. Aber Geschwister, so ein Stein kann oft vor den Kindern Gottes liegen und sie wissen das nicht. Sie sehen gar nicht und er legt ihn. Sie wollen dem Herrn dienen. Sie wollen eigentlich mit Christus zusammen sein, aber es kann ein Stein liegen und sie beschäftigt sich gar nicht, wie der Stein weggewälzt soll werden. Aber so, die Frauen kommen und beschäftigen sich mit den Fragen. Aber sie rechnen ja mit dem und sagen, wer wird uns diesen Stein wegtun? Weil sie rechnen, dass eigentlich sie das machen müssen. Und sie rechnen gar nicht, dass Gott schon gesorgt hat. Dass Gott, der Herr, hat seinen Engel schon gesandt. Und es kann auch uns so manchmal so gehen wie den Frauen, dass wir uns machen Gedanken, wie werden wir das, oder wie werde ich das machen, oder wie soll das geschehen, oder wer soll mir helfen noch, oder was werden die Leute sagen. Aber der Herr sorgt es. Wenn der Herr es uns aufs Herz gelegt hat, so wie er ihnen auf das Herz gelegt hat, geht heute Morgen früh und schaut das Grab und salbt ihn heilend. Es war ihnen so vom Herzen und sie gehen von welchen Trieben eigentlich. Es war ihnen, um nur Jesus Christus etwas Gutes zu tun. Die letzte Tat noch erweise an ihm. Der Georg Müller, kennen wir ja alle, ja? Georg Müller, der in England die Waisenhäuser gebaut hatte. Wir haben das als eine DVD und wenn wir eine lange Fahrt haben, hören wir, jetzt sind wir fast am Ende, das ganze Buch, ja, habe ich auch schon gelesen. Mich hat das immer bewundert, eigentlich, wie Gott sich zu ihm bekannte. Es war noch damals die Zeit, noch, wir sagen so, da kam die Abendzeit, ja. Aber wie Gott in dem Licht, was Georg Müller in sich hatte, sich zu ihm bekannte. Und wie dieser Georg Müller, er hat sich ein Ziel gesetzt. Er kam zur Überzeugung, dass Gott, der Herr, ist genauso wie er eigentlich vor 1000 Jahren oder ein paar tausend Jahre gewesen ist, dass Gott, der Herr, genauso heute helfen kann, wenn man glaubt, dass das, was man bittet, dass Gott ihm geben wird. Und er hat es sich ja vorgenommen, so, er würde nichts von einem Menschen persönlich bitten, um eine Gabe, um eine Hilfe, nur bei Gott. Aber Gott sollte doch bewirken, dass die Menschen ihm geben würden, also ihm, dem ganzen Werk. Und wir wissen, was er erreicht hat. Und es ist so interessant, am Ende schon wurde er dann gefragt von Menschen, wie kann er glauben, so fest glauben, dass Gott ihn erhören wird. Es wird sogar ein Beispiel eingeführt, dass er war auf einem Schiff, glaube nach Amerika, er war schon sehr alt. Und er wusste, an einem Tag, bestimmten Tag, um so viel Uhrzeit, wird er dort predigen. Er war dort auch eingeladen, er war ja weltbekannt. Und sie gehen auf dem Schiff und es ist so ein Nebel, dass das Schiff nicht vorwärts kommt. Und er geht lange Zeit zum Kapitän und sagt, weißt du, an dem Tag um die Zeit muss ich dort predigen. Der Kapitän sagt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, wir kommen nicht vorwärts. Dann sagt der Georg Müller zu ihm, dann wollen wir gehen und beten mit dir zusammen. Und dann gehen sie die zwei und beten zusammen. Betet der Kapitän, betet Georg Müller. Nein, Entschuldigung, der Kapitän betet gar nicht. Georg Müller betet. Und als der Kapitän will auch beten, sagt er ihm, du brauchst nicht beten, du glaubst eh sowieso nicht. Du brauchst nicht beten, du glaubst ja nicht, dass der Nebel sich jetzt auflöst. Aber sagt er, geh raus und schau, der Nebel ist weg. Und wisst ihr, wie, welchen Glauben, erschütternden Glauben an einen lebendigen Gott. Ich bete und Gott erhört und hilft. Und der Kapitän geht hoch, es ist kein Nebel. Und der Kapitän wird auch gläubig und glaubt. Und er wird auch später wird Georg Müller auch gefragt von anderen Menschen, wie kann er so glauben? Dann hat er so gesagt, weißt du, wenn du betest, musst du, er sagt so, dann zuallererst sollen wir keine egoistischen Gedanken in unseren Herzen haben. Etwas Schlimmes, ja, egoistische Gedanken. Was bedeutet das? Man soll bitten, aber es soll überhaupt nichts im Herzen sein, dass damit jemand sagen kann, oh, er hat gebetet und Gott hat geholfen. Er sagt, es soll nur Gott, der Herr, verherrlicht werden. Nur Gott soll verherrlicht werden. Und Georg Müller konnte bezeugen, er hat nichts im Herzen gehabt. Und er sagt dann, ich glaube, dreimal erwähnt er so, sagt, Georg Müller ist gestorben für sich, glaube ich so. Und er erklärt dem anderen, beugt sich immer tief bis zur Erde und sagt, Georg Müller ist gestorben. Er ist praktisch nicht da. Und deswegen konnte der Herr sich bezeugen, dieser auferstandene Herr, an welcher Georg Müller so glaubte. Wisst ihr, als ich das damals gelesen habe, vor Jahren, habe ich so einen Glauben gefasst. Es ist doch so, hat sich ja eigentlich bei Gott doch nichts verändert, nur vielleicht bei mir. Und so, so gehen die Frauen und sie fragen, wer? Ja. Und so möge es uns gehen, wer? Aber nicht wir, nicht wir. Gott hat den Engel gesandt. Gott hat den Engel den Stein wegwälzen lassen, wie auf welche Art, spielt keine Rolle. Und es heißt so, dass sie kamen und sahen den Engel auf dem Stein sitzen. Der Engel sitzt auf dem Stein, der Stein hat ausgedient. Der kann jetzt kein Hindernis sein. Ich stelle mir die Frage, für wen musste der Stein vom Grab weggewälzt werden? Für wen? Nicht für Christus doch. Für Christus war das kein Hindernis. Für Christus, der eigentlich gestorben ist und lag in dem Grab. Es war in einem Felsen gebaut. Es war kein Ausgang, außer nur die eine Öffnung in einem Felsen. Und da liegt wieder ein Felsen. Aber er brauchte diesen Stein nicht wegwälzen. Das war eine andere Macht, eine andere Kraft, die Christus aus dem Toten auferstehen ließ. Eine Kraft eigentlich, die bis heute so wirksam ist, so viel wie ich glaube, so viel wir glauben, so viel Kraft ist wirksam. Der Stein wurde eigentlich nur weggewälzt, damit Menschen, so schwache Menschen wie wir heute sind, reinschauen können, einmal und zweimal und sehen können, dass Jesus Christus nicht mehr da ist. Der Stein ist weggewälzt worden, damit doch Maria sehen können, damit doch Petrus und Johannes sehen können. Es heißt, dass Johannes, als ihnen berichtet wurde, Johannes und Petrus gehen und Johannes eigentlich rennt, er ja war ein Jünger, und er kommt zuerst zum Grab und es heißt so, interessant, er schaute hinein und er sieht, es lagen nur die leinene Tücher und das Tuch um das Haupt, es liegt alles, niemand da. Aber dann heißt es, aber Petrus kam hinterher und geht hinein. Ein erfahrener Mann. Er geht hinein. Er hat eigentlich die Furcht nicht mehr. Und was sah er? Nichts mehr. Es ist leer. Das Grab ist leer. Und sie gehen. Es heißt so interessant, dass sie gehen mit Furcht und Zittern erfasst. Sie gehen. Es ist ein Gemisch als Angst, Furcht, Bangigkeit und Freude. Das war ein Gemisch bei ihnen. Aber dieser Stein musste weggewälzt sein, damit doch Menschen sehen können und schauen können und sich vergewissern sollen, dass es wirklich so ist, weil sie eigentlich eher glauben, wenn sie sehen. Thomas sagte auch damals, wenn ich dich gesehen hätte, hätte ich auch geglaubt, so mit meinen Worten. Ja? Aber ich war nicht da. Er sagte den Jüngern, den anderen, sie reden alle das Gleiche, aber sagt, nein, kann ich nicht glauben. Es soll uns nicht so gehen. Manchmal, wenn es auch uns alle sagen, dann sollen wir auch glauben. Jesus sagte, du glaubst nur, weil du gesehen hast. Aber selig ist eigentlich der, der nicht sieht und doch glaubt. Wir sehen Christus heute nicht, so jetzt natürlich. Wir sehen Gott nicht, wir sehen keinen Engel. Aber Geschwister, wir können ihn sehen in uns. Wir können ihn in uns sehen, spüren, erleben. Christus in uns. Und es sind so viele Gedanken. Sie, Frauen, sehen den Engel. Er sah wie ein Blitz, wie ein Schnee. Ich denke, Gott hat in diesem Geschehen allem so seine Macht klein wenig den Menschen kundtun lassen, dass die Menschen erkennen doch, was Gott der Herr ist. Was ist, was mit ihm verbunden ist. Nur ein Engel, wie ein Blitz sieht er aus. Und was mich noch bewogen hat, es heißt, die Wächter, sie seien das. Und sie fielen um wie tot. Es heißt noch von den Frauen, sie sahen auch das und sie erschraken, aber sie fallen ja nicht um. Merken wir ja, welchen großen Unterschied. Sie fallen nicht um wie tot. Sie sind auch erschrocken, aber die Wächter, sie fallen um wie tot. Welch ein gewaltiger Unterschied, ein Kind Gottes und ein Mensch, der eigentlich Gott fremd ist, oder ihm ist Gott fremd und hat keine Verbindung, kein Kontakt, kein Verbindnis mit Gott. Und der Engel sagt zu ihnen dann wieder die Worte, fürchtet euch nicht. Und später sagt, heißt Jesus, begegnete ihnen auch, sagt, fürchtet euch nicht. Geschwister, die Worte haben wir zuerst mal gehört, als Jesus auf die Welt geboren wurde, sagten die Engel zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Jesus ist geboren, heißt es, fürchtet euch nicht. Jesus ist wieder zum Leben noch verstanden, heißt wieder, fürchtet euch nicht. Und Jesus sagt zu ihnen dann, ich sage lieber zuerst, wie der Engel sagt zu ihnen, geht schnell, sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Geht, bringt die Botschaft, dass er lebt, auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Bevor ihr dort sein werdet, wird Jesus dort sein, bevor ihr dorthin geht und seht, dort werdet ihr ihn sehen. Ein tiefer Gedanken. Dort werdet ihr ihn sehen. Geschwister, Jesus kann man nur dort sehen, wo er wirklich ist. Jesus war jetzt nicht mehr anzutreffen im Tempel in Jerusalem. Dort konnte er nicht sein. Dort war kein Platz für ihn. Jesus konnte nicht auf einem anderen Platz sein. Man kann Jesus nur dort sehen und erleben, nur wo er ist. Es soll uns tief im Herzen eingeprägt sein, dass nicht immer und nicht überall Jesus ist, wo eigentlich über Jesus gesprochen wird. Und es heißt so dann, dass später trifft Jesus die noch. Und er sagt auch so, als sie hingingen, um jetzt seine Jünger zu berichten, die Frauen im Vers 8, und trafen sie Jesus, und Jesus grüßt sie. Und was sagt er zu ihnen dann weiter? Fürchtet euch nicht und geht und berichtet es meinen Brüdern. Welch ein Wechsel ja, geschehen ist. Es war Jesus, der Meister, sie sind die Jünger gewesen. Aber jetzt sagt Jesus, das sind meine Brüder. Er sagt, geht, berichtet es meinen Brüdern, keinem anderen. Sagt es, ihr braucht nicht den anderen zählen. Sie werden doch nicht glauben, dass ich auferstanden bin. Es wird ihnen lächerlich sein. Sie werden nicht glauben. Aber meine Brüder, geht und sagt es ihnen, damit sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und Geschwister, um Jesus zu sehen, müssen wir nicht überall hingehen. Wir müssen nur dorthin gehen, wo seine Brüder und Schwestern sind im Christus. Wo nur seine Kinder, die Kinder, die er erlöst hat durch das Blut, durch die Kraft der Auferstehung, die erlöst worden sind, diesen Sünden doch weggenommen sind. Das sind seine Brüder, das sind seine Schwestern. Da sagte Jesus noch, als er 12 Jahre gewesen ist, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Das musste er seinen Eltern sagen lassen. Und Jesus sagt, dort werden sie mich sehen. Dort werden sie nicht etwas anderes sehen. Und es tut mir sehr, sehr leid, dass es in so vielen Orten Jesus doch irgendwie gepredigt wird. Aber ist Jesus dort? Sind das seine Brüder? sind es seine Schwestern. Aber Jesus sagt, dorthin sollen sie gehen. Er hat einen bestimmten Platz erwähnt. Er wusste, seine Jünger, er wusste, dass sie im Zweifel noch sind.